Willkommen bei Radio Heilstrom. Ein Raum für innere Ruhe. Für Klarheit und für neue Ordnung in deinem Inneren. Hier verbinden sich Körper, Seele und Geist. Hier darf Heilung wachsen. Durch Erkenntnis, durch Liebe, durch bewusste Ausrichtung. Nimm dir diesen Moment. Atme ein und wieder aus. Und nun beginnt unsere heutige Episode. Denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo auch von mir.
Ich weiß, dein Alltag ist voll. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg zur Arbeit, hast gleich das nächste große Meeting oder du nutzt diese Minuten einfach, um beim Spazierengehen den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen.
Was ja enorm wichtig ist heutzutage.
Absolut. Du bist hier, weil du wissensdurstig bist und komplexe Themen gerne effizient auf den Punkt gebracht bekommst, ohne gleich von einem Berg an Informationen erschlagen zu werden. Und genau dafür haben wir heute einen enormen Stapel an Material vor uns.
Einen wirklich faszinierenden Stapel, ja.
Es geht um ein Dokument mit dem Titel Episode 17 Radio Heilstrom. Klingt erstmal speziell, ist aber eine Wahnsinnssammlung von spirituellen, mystischen und theologischen Texten. Im Zentrum des Ganzen steht eine sogenannte Kundgabe von einer Frau namens Bertha Dudde, und zwar aus dem Jahr 1947.
Ein extrem wichtiges Jahr für diesen Kontext.
Genau. Und dieses Dokument ergänzt ihre Worte mit Impulsen verschiedenster historischer Persönlichkeiten. Bevor wir dabei eintauchen, ein ganz wichtiger Disclaimer vorab.
Richtig, das müssen wir direkt klären.
Wir betrachten das hier absolut neutral und unparteiisch. Wir machen uns diese religiösen Aussagen auf gar keinen Fall zu eigen und wir predigen ja auch nicht.
Nein, überhaupt nicht. Was an diesem Material für uns so bemerkenswert ist, ist die psychologische Ebene. Wir haben es hier offensichtlich mit stark religiös geprägten Texten zu tun, aber...
Aber wenn wir die mal durch eine weltliche Brille betrachten?
Genau. Wenn wir diese rein analytische Brille aufsetzen, entfaltet sich vor uns eine Art psychologischer Bauplan. Ein Bauplan für das Überleben in extremen Krisenzeiten. Wir untersuchen also die Mechanik. Wie haben diese historischen Stimmen die Bewältigung von ausweglosen Situationen verstanden? Wie funktioniert menschliche Resilienz laut diesen Texten?
Okay. Lass uns das mal aufdröseln. Was genau ist die Mechanik dieses Glaubens, von der diese Texte sprechen? Wie funktioniert dieser ominöse Heilstrom, der im Titel erwähnt wird? Um das zu greifen, müssen wir uns den Ausgangspunkt unserer Hauptquelle ansehen.
Den 11. Juli 1947.
Genau das Datum. Wenn du dir das mal vor Augen führst, wir befinden uns in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Deutschland. Das ist nicht einfach nur so eine Phase, wo man den Gürtel enger schnallen muss.
Nein, das ist existenzielle Not.
Es ist eine Zeit unfassbarer Hoffnungslosigkeit. Die Infrastruktur liegt in Trümmern. Die gesellschaftlichen und moralischen Gewissheiten sind komplett kollabiert. Unzählige Menschen sind massiv traumatisiert. Es ist buchstäblich ein historischer Moment, in dem, wie der Text es auch formuliert, keine irdische Hilfe mehr möglich erscheint.
Ein absolutes Vakuum.
Und in dieses absolute Vakuum der Hoffnungslosigkeit hinein spricht nun diese Bertha Dudde.
Was hier faszinierend ist, ist wirklich die Struktur ihrer Argumentation vor genau diesem Hintergrund. Sie liefert eben keine platten Durchhalteparolen nach dem Motto Kopf hoch wird schon wieder.
Das hätte damals wahrscheinlich auch niemandem geholfen.
Überhaupt nicht. Die Quelle beschreibt vielmehr eine ganz spezifische, fast schon paradox anmutende Gesetzmäßigkeit. Gott, so wird argumentiert, interveniert genau dann und dort am allerdeutlichsten, wenn Menschen an ihre absoluten, unwiderruflichen Grenzen stoßen.
Also wenn wirklich gar nichts mehr geht.
Richtig. Der Text legt dar, dass diese extremen Notlagen oft der einzige Katalysator sind, der den Menschen dazu zwingt, seine eigene Kontrollillusion aufzugeben. Es wird die These aufgestellt, dass Menschen sich oft wahnsinnig unnötig durchs Leben quälen, weil sie krampfhaft versuchen, komplexe Krisen rein aus eigener, begrenzter Kraft zu lösen.
Und dann scheitern sie natürlich.
Der Zusammenbruch aller irdischen Sicherheiten also, dieses Nichts geht mehr von 1947, wird hier nicht als Strafe gesehen. Es wird umgedeutet als eine notwendige Öffnung für eine völlig andere Kraftquelle.
Und in diesem Zusammenhang wird der Text dann erstaunlich scharf. Das fand ich beim Lesen wirklich eine der überraschendsten Stellen überhaupt.
Oh ja, die Kritik an der Institution.
Genau. Man könnte ja erwarten, dass so ein historisches, spirituelles Dokument einfach dazu aufruft, brav der Kirche treu zu bleiben, besonders in Notzeiten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Da findet sich eine massive Kritik an dem, was wir heute vielleicht so als Formchristentum bezeichnen würden.
Ein reines Lippenbekenntnis?
Exakt. Die Quelle stellt unmissverständlich klar, es reicht überhaupt nicht aus, sich nur der Form nach Christ zu nennen oder einer institutionellen Religion anzugehören. Der Text fordert, das wirklich zu leben. Wenn die Überzeugung nicht aktiv gelebt wird, ist diese formale Zugehörigkeit völlig wertlos. Sie hat null Effekt, um diese Kraft, diesen Heilstrom anzuzapfen.
Es ist im Grunde eine fundamentale Kritik an einer statischen Identität zugunsten einer kinetischen Handlung. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier eine fast physikalisch anmutende Ursache-Wirkungsgleichung.
Wie meinst du das physikalisch?
Der Text verwendet den Begriff der werktätigen Nächstenliebe. Das bedeutet, ein rein intellektuelles Konzept von Liebe oder so ein bisschen Empathie vom Sofa aus, das reicht nicht. Es muss in eine messbare, aktive Tat umgesetzt werden. Die Logik, die hier präsentiert wird, ist bestechend strikt. Jedes gute Werk fungiert wie ein Leiter in einem Stromkreis.
Okay.
Erst durch die Handlung nach außen wird die Kapazität geschaffen, Kraft nach innen zu empfangen. Es ist ein symbiotischer Kreislauf. Liebe geben führt dazu, Kraft zu empfangen. Der Mensch gibt durch Taten, öffnet dadurch sein System, empfängt diese beschriebene Kraft und diese befähigt ihn wiederum, weit über seine normalen Grenzen hinaus zu agieren.
Das ist ein starkes Bild. Und das bringt uns eigentlich direkt zu diesem wunderbaren Chor an Stimmen, den das Dokument da versammelt. Es ist ja nicht nur Bertha Dudde. Mich hat diese Vielfalt an historischen und mystischen Persönlichkeiten total begeistert. Die haben scheinbar völlig unabhängig voneinander genau dieses Muster erkannt.
Da sind einige sehr markante Stimmen dabei.
Nehmen wir zum Beispiel Bruno Gröning, der in der Quelle zum Thema Zweifel zitiert wird. Er beschreibt das Ganze als ein streng binäres System. Der Zweifel verschließt die Tür, der Glaube öffnet sie. Ganz simpel eigentlich. Und dann geht die italienische Mystikerin Luisa Picaretta noch einen radikalen Schritt weiter. Sie sagt, es geht an einem bestimmten Punkt gar nicht mehr um das menschliche Können.
Nein, es geht um das Einswerden mit einem größeren Willen.
Genau. Und das ist psychologisch gesehen ja ein ziemlicher Brocken.
Ein massiver Brocken. Wir sprechen bei Picarettas Ansatz von einem vollständigen Loslassen des Egos. Solange wir in einer Krise stecken, verbrauchen wir immense kognitive Ressourcen damit, unseren eigenen, isolierten Willen gegen eine Realität durchzusetzen, die wir faktisch gar nicht kontrollieren können.
Und das führt unweigerlich zu Stress.
Das erzeugt Panik, das erzeugt Blockaden. Picaretta beschreibt den Zustand, in dem man das eigene Handeln und den Ausgang einer Situation ganz bewusst einem höheren Ordnungsprinzip unterordnet. Durch diese radikale Akzeptanz werden die begrenzenden menschlichen Ängste ausgeschaltet. Und paradoxerweise entstehen dadurch völlig neue kreative Handlungsspielräume.
Das Unmögliche wird möglich, weil der Filter der eigenen Angst einfach wegfällt.
Richtig, die Blockade ist weg.
Um das für unseren Alltag ein bisschen greifbarer zu machen, fand ich das Zitat von Derek Prince im Dokument extrem stark. Er beschreibt diesen Glauben nicht als ein passives Hoffen im Sinne von »wird schon alles gut gehen«. Er sieht es als Werkzeug. Er sagt: Glaube ist die Hand, die Gottes übernatürliche Kraft ergreift.
Ein sehr pragmatisches Bild.
Für mich ist das ein geniales Bild. Man kann sich das für unseren Alltag vorstellen wie so einen Stecker, den man in eine Steckdose stecken muss. Der Strom ist da. Das Potenzial, die Energie, ist im Überfluss vorhanden und umgibt uns quasi ständig. Aber diese potenzielle Energie bleibt völlig wirkungslos, bis wir aktiv handeln, bis wir diesen Stecker nehmen und ihn reinstecken.
Wir müssen einen physischen Katalysator einsetzen, ja?
Genau, um diese Energie in Bewegung umzuwandeln. In der Logik dieses Textes ist dieser Katalysator die bewusste Entscheidung zum Vertrauen, gepaart mit dieser aktiven Nächstenliebe, von der du vorhin sprachst. Man muss die Hand ausstrecken, um die Kette in Gang zu setzen.
Das ist eine sehr treffende Analogie für diesen Mechanismus der Ermächtigung. Und dieser aktive Prozess erfordert einen ganz fundamentalen Wechsel der eigenen Perspektive. Wie betrachten wir die Hindernisse vor uns? Das Dokument zieht ja Zitate von Thomas von Kempen und Franz von Sales heran. Die beschäftigen sich extrem intensiv mit diesem Perspektivenwechsel in der akuten Not.
Oh ja, und hier würde es wirklich interessant. Franz von Sales wird mit einem Satz zitiert, der psychologisch gesehen pures Gold ist. Er sagt: Maße die Macht Gottes nicht an deinen Schwierigkeiten.
Ein sehr tiefer Satz.
Absolut. Überleg mal, wie unser Gehirn im Alltag funktioniert, wenn wir Stress im Job haben. Oder eine finanzielle Krise, vielleicht familiäre Probleme. Wir neigen doch alle dazu, unsere Probleme mental so stark heranzuzoomen, dass sie unseren kompletten Bildschirm ausfüllen.
Sie werden übermächtig.
Die Krise wird zu einer gigantischen, undurchdringlichen Wand direkt vor unserer Nase. Wenn wir dann versuchen, uns eine Lösung vorzustellen, wirkt diese Lösung im Vergleich zu unserer riesigen, herangezoomten Problemwand mikroskopisch klein.
Und völlig unzureichend.
Das beschreibt sehr präzise das Phänomen des kognitiven Tunnelblicks. Unter akutem Stress schüttet unser Körper Cortisol und Adrenalin aus. Unser evolutionäres Erbe zwingt uns quasi dazu, uns ausschließlich auf die unmittelbare Bedrohung zu fokussieren. Der Säbelzahntiger vor uns.
Genau, wir können gar nicht anders, als auf das Problem zu starren. Das Zitat von Franz von Sales fordert nun eine bewusste Umkehrung dieses Zooms. Wir sollen die potenzielle Lösung nicht durch diese völlig verzerrte Linse unserer Panik betrachten. Thomas von Kempen ergänzt diese Dynamik in der Quelle um einen ganz entscheidenden Aspekt. Er schreibt, dass man durch diese innere Neuausrichtung inneres Vertrauen gewinnt. Wahre Stärke kommt nicht durch äußere Sicherheit.
Das ist ein ganz essentieller Punkt für das Verständnis dieser Texte. Die versprochene Stärke materialisiert sich nicht zwingend in einer sofortigen Änderung der äußeren Umstände.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist also nicht so, dass man diesen Heilstrom anzapft und zack, das Bankkonto ist wieder voll und die Krankheit ist wie von Zauberhand verschwunden.
Das wäre ein magisches Missverständnis. Das eigentliche Wunder, auf das die Mystiker hier abzielen, ist die Kultivierung von Frieden im Sturm. Nicht das Verschwinden des Sturms selbst. Wenn ein Mensch inmitten einer objektiv katastrophalen Lage wie eben 1947 seine innere Ruhe bewahrt, wenn er seine strategische Handlungsfähigkeit behält, weil er sich in einer größeren Ordnung verankert sieht, dann stabilisiert das sein gesamtes psychologisches System.
Das äußere Chaos verliert seine Macht.
Genau. Es verliert die zerstörerische Macht über den inneren Zustand.
Also, was bedeutet das alles ganz konkret für dich, der uns gerade zuhört? Das Dokument belässt es glücklicherweise nicht bei diesen tiefgründigen, mystischen Beobachtungen. Es liefert im zweiten Teil eine Art Blaupause für die Praxis, einen Leitfaden, wie man diese hochtrabenden Konzepte in den nackten Alltag übersetzt.
5 ganz konkrete Schritte.
Und ich finde, wir sollten uns diese Schritte im Detail ansehen, weil sie, und das ist das Spannende, völlig unabhängig von der eigenen spirituellen Ausrichtung, hochwirksame psychologische Werkzeuge sind.
Definitiv.
Die erste Phase in diesem Text zielt auf den Moment der absoluten, akuten Überforderung ab. Der Satz für schwere Momente. Die Empfehlung lautet, sich bewusst den Satz vorzusagen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und zwar ruhig und beharrlich, bis er, wie es so schön heißt, ins Herz sinkt. Wenn wir die theologische Ebene jetzt mal abstreifen, was genau passiert da in unserem Kopf bei so einem Mantra?
Neurobiologisch betrachtet ist das ein hochgradig effektiver Mechanismus zur Affektregulation. Wenn wir in Panik geraten, übernimmt die Amygdala die Kontrolle. Das ist das Alarmzentrum unseres Gehirns. Wir geraten in so eine endlose Grübelschleife. Das sogenannte Default Mode Network läuft heiß mit Katastrophenszenarien.
Das Gedankenkarussell.
Genau. Die ruhige, rhythmische Wiederholung einer absoluten, positiven Aussage, also ein Mantra, wirkt wie ein Unterbrechercode für dieses System. Es bindet die sprachlichen Kapazitäten des Gehirns und signalisiert dem präfrontalen Kortex, hey, es gibt hier eine Metaebene der Sicherheit. Das gibt dem vegetativen Nervensystem die nötige Zeit, den Herzschlag zu verlangsamen. Der Stresspegel sinkt messbar. Das Mantra beruhigt das rasende Gehirn und stoppt quasi den freien Fall.
Wahnsinn. Und sobald dieser freie Fall gestoppt ist, ändert die Quelle drastisch die Blickrichtung. Der Text erinnert uns daran, dass Vertrauen durch tätige Liebe wächst. Es geht um die Verbindung durch Liebe. Es werden 3 Leitfragen für den Tag vorgeschlagen. Wem kann ich heute Gutes tun? Wo kann ich helfen? Wem kann ich Mut machen? Ich liebe diesen Teil des Dokuments, weil er so unfassbar kontraintuitiv ist.
Inwiefern kontraintuitiv?
Naja, stell dir vor, du steckst bis zum Hals in Problemen. Dein natürlicher Instinkt ist doch, absolute Selbstbezogenheit. Du kreist nur um deinen eigenen Schmerz und deine eigene Handlungsunfähigkeit. Du bist regelrecht paralysiert.
Das ist der normale Reflex, ja.
Und genau in diesem Moment zwingt dich der Text, deinen Blick nach außen zu richten. Die Fragen verlangen von dir, jemanden zu finden, der deine Hilfe braucht. Das holt dich doch sofort aus dieser Opferrolle heraus. Du bist plötzlich wieder ein Akteur in der Welt. Du fokussierst dich nicht mehr auf deine Panik, sondern auf deine Handlungskraft.
Der psychologische Fachbegriff dafür ist Selbstwirksamkeitserwartung. Die Erfahrung, dass die eigenen Handlungen überhaupt einen positiven Effekt auf die Umwelt haben. Indem du, wie der Text vorschlägt, im Kleinen die Not eines anderen linderst, beweist du deinem eigenen Gehirn quasi, dass du handlungsfähig bist.
Du bist nicht hilflos.
Richtig. Und diese gewonnene Selbstwirksamkeit strahlt dann auf den Umgang mit deiner eigenen Krise ab. Aber diese äußere Handlung löst natürlich nicht sofort den ganzen inneren Druck. Was das Dokument als nächstes anbietet, Schritt 3, adressiert genau diese verbleibende mentale Last. Es geht um die Übergabe der Not.
Eine Visualisierungstechnik.
Ganz genau. Man soll seine größte Sorge bildlich fassen und sie bewusst abgeben. Gekoppelt an den mentalen Befehl, lass los.
Das ist im Grunde die Technik des kognitiven Entladens, Cognitive Offloading. Wir Menschen neigen ja dazu, unsere Sorgen gedanklich festzuhalten. Als würden wir einen wahnsinnig schweren Rucksack tragen, den wir nie absetzen dürfen. Weil wir irgendwie glauben, die ständige Beschäftigung mit dem Problem sei Teil der Lösung.
Was oft ein fataler Irrtum ist.
Absolut. Das Gehirn behandelt mentale Objekte oft sehr ähnlich wie physische Objekte. Sich diesen Akt des Übergebens visuell vorzustellen, dieses bewusste, ich lege das jetzt aus meiner Hand und überlasse es einer größeren Instanz, das muss eine enorme kognitive Bandbreite freisetzen.
Und diese neu gewonnene Bandbreite führt uns nahtlos zur nächsten Phase, zu Schritt 4. Es geht darum, wie wir unseren permanenten inneren Monolog umstrukturieren. Sorge gegen Vertrauen tauschen.
Weg vom Grübeln.
Die Quelle rät explizit davon ab, angstbesetzte Fragen wie »Was wird nur werden?« ständig zu wiederholen. Stattdessen soll der Fokus auf eine Haltung der Zuversicht verschoben werden. Auf den Gedanken »Gott sorgt für mich«. Das ist, ganz wichtig, keine Aufforderung zu toxischer Positivität. Es ist vielmehr das, was wir in der kognitiven Verhaltenstherapie als kognitive Umstrukturierung kennen.
Es geht einfach darum, die neuronalen Autobahnen in unserem Gehirn umzuleiten. Jeder Gedanke an das Katastrophenszenario verstärkt ja die Angst nur noch weiter. Indem ich diesen dysfunktionalen Gedanken identifiziere und ganz bewusst durch einen funktionalen, beruhigenden Gedanken ersetze, trainiere ich mein Gehirn auf Resilienz.
Genau das.
Und das kulminiert dann im letzten Schritt. Schritt 5, den das Dokument in Zuversicht leben nennt. Der Text hält fest, dass starkes Vertrauen die Not band. Aber er zitiert auch den Vorbehalt, den wir vorhin schon besprochen haben. Das heißt nicht, dass die Probleme einfach verschwinden. Es heißt, dass der Mensch innerlich frei wird. Der Abschnitt schließt mit diesem unglaublich starken Satz. Frieden ist oft das erste Wunder.
Das wirft eine fundamentale Frage bezüglich unserer eigenen Identität auf. Wie sehr stehen wir uns selbst im Weg, weil wir uns heimlich über unsere Krisen definieren? Gibt uns eine Art Identität. Wenn wir aber diesen Zustand der inneren Freiheit erreichen, den das Dokument das skizziert, entziehen wir dem Problem die emotionale Aufladung. Wir betrachten die Situation von einer ruhigen, fast distanzierten Warte aus. Und aus diesem inneren Frieden heraus treffen wir völlig andere, strategisch klügere Entscheidungen.
Als wenn das System ständig von Panik geflutet ist.
Exakt. Das wahre Wunder, von dem diese Texte sprechen, ist also diese innere Souveränität inmitten äußerer Unwägbarkeiten.
Wahnsinn. Fassen wir das Ganze für dich mal zusammen. Wir haben uns tief in dieses historische Quellenmaterial eingearbeitet. Die Kernaussage, die wir aus Episode 17 Radio Halsstrom heraus destillieren können, ist enorm kraftvoll. Laut diesen Texten ist die ultimative Ressource, um scheinbar unüberwindbare Krisen zu meistern, kein intellektuelles Wissen.
Es reicht nicht, das nur zu lesen.
Nein, es erfordert eine Praxis. Eine Praxis, die sich auf drei Säulen stützt. Erstens die Verbindung durch ganz konkrete, nach außen gerichtete Taten der Liebe und Mitmenschlichkeit. Zweitens ein aktives Vertrauen. Und drittens das radikale Loslassen, dieses sich überlassen.
Diese drei Säulen bedingen sich gegenseitig. Das Konzept verlangt eine mutige Teilhabe an der Welt, selbst wenn man selbst am Boden liegt. bei gleichzeitigem mentalem Verzicht auf dieses ständige Zirkulieren um die eigenen Ängste.
Und die Anwendung ist universell, egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Ob bald ein riesiges Projekt ansteht, das dir Angst macht, oder du eine private Hürde nehmen musst. Die Konzepte aus diesem Text sind für dich anwendbar. Zoom heraus aus deiner Problemwand. Zwing dich, den Fokus zu verschieben. Weg vom eigenen Problem hin zu dem, was du geben kannst. Frag dich, wo kann ich heute im Kleinen helfen? Und erlaube dir dann, den inneren Alarmzustand bewusst abzugeben.
Um unsere Analyse heute abzuschließen, drängt sich mir noch ein letzter, sehr provokativer Gedanke auf. Ein Gedanke, der sich zwingend aus der Architektur unseres Quellenmaterials ergibt.
Da bin ich gespannt.
Das Dokument pocht ja an mehreren Stellen extrem stark darauf, dass rein formales Christentum nicht ausreicht, dass die wahre göttliche Verbindung allein durch aktive Nächstenliebe und gute Taten entsteht.
Richtig. Diese Kritik an der bloßen Form.
Genau. Folgt man der Logik dieses Textes nun konsequent weiter, eröffnet das ein faszinierendes Gedankenspiel. Könnte das im Umkehrschluss bedeuten, dass jemand, der sich völlig von der Religion abgewandt hat, ein überzeugter Atheist vielleicht, der aber sein Leben der selbstlosen Hilfe für andere widmet?
Okay. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Dass dieser Mensch unwissentlich viel tiefer an diesen Heilstrom angeschlossen ist als jemand, der jeden Sonntag pflichtbewusst in der Kirche sitzt, aber im Alltag keine Liebe zeigt? Es ist ja ausschließlich die kinetische Tat, nicht das statische Etikett der Religion, die hier als funktionierender Leiter definiert wird.
Wow, ein brillanter und wirklich provokativer Gedanke zum Mitnehmen. Die Idee, dass Handlung die wahre Sprache der Verbindung ist, völlig losgelöst von den Begriffen oder Religionen, die wir dafür verwenden. Das ist definitiv ein Konzept, das du auf dem restlichen Weg zur Arbeit oder beim Spaziergang mal in Ruhe auf dich wirken lassen kannst. Damit sind wir am Ende unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir hoffen, du konntest einige wertvolle Impulse und Aha-Momente für deinen Tag mitnehmen. Pass auf dich auf, bleib neugierig und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut!
Das war eine weitere Episode von Radio Heilstrom. Vielleicht nimmst du heute einen Gedanken mit. Vielleicht nur ein Gefühl von mehr Klarheit. Vielleicht einfach einen Moment der Ruhe. Lass das Gehörte in dir nachklingen. Ohne Druck. Ohne Eile. Wenn dir diese Folge gut getan hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, denen Heilung und innere Ordnung wichtig sind. Und vergiss nicht, denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.